Ich darf Ihnen anfangs meinen Interessenskonflikt darlegen, der gerade angesprochen wurde. Meine Aufgabe ist es, die Entwicklung der HPV-Vakzine in einer Viertelstunde darzulegen. Das ist natürlich nur beschränkt möglich, da sich eine Entwicklung handelt, die etwa 20 Jahre gebraucht hat. Ich kann das also nur kurz abreißen und habe hier natürlich einen gewissen Bias, wie ich das bringen werde, den müssen Sie mir verzeihen. Aber wie Sie sehen können, bereits um das Jahr 1900 wurde die virale Natur von Warzen erkannt. Man konnte durch ein zellfreies Filtrat von Warzen diese Erkrankung übertragen. 1930 hat Schoop Papillome in einem wild lebenden Kaninchen im mittleren Westen in den USA identifiziert und hat das Cottontail-Rabbit-Papillomvirus als erstes DNA-Tumorvirus identifiziert. Im letzten Jahrhundert wurde erkannt, dass also Papillomviruserkrankungen in vielen Säugetieren und Vögeln auftreten, allerdings lediglich in Vertebraten. Man erkannte auch, dass Papillomvirus-Infektionen spezies-spezifisch sind. Sie können also mit einem Typ nicht eine andere Spezies, ein anderes Tier infizieren oder mit humanen Papillomviren auch keine produktive Infektion in einem Tier auslösen. Man hat erkannt, dass Antikörper, die neutralisieren, auch typenspezifisch sind. Das hat natürlich auch Relevanz für die Vakzineentwicklung. Die Infektion findet nur in den hochdifferenzierenden Epithelien statt. Sie haben also keine systemische Infektion, keine Viremie. 1978 wurde von Gerard Ors und Stefania Jablonska erkannt, dass gewisse Typen von humanen Papillomviren, die wir heute als Beta-Typen bezeichnen, in einer seltenen Genodermatose in der Epidermodysplasie verruciformis Papillome und dann in der Folge auch sehr häufig Hautkarzinome in diesen Patienten hervorrufen. Und eine ganz wichtige Entdeckung, die dann mit dem Nobelpreisträger, mit dem Nobelpreis geehrt wurde, fand im Jahr 1983 statt, aus dem Labor von Zurhausen, als Durst und Gissmann und andere entdeckt haben, dass HPV 16 und 18 in den Zervixkarzinomen vorkommen. Durch den Advent der molekularen Klonierung wurden Papillomvirus-Genome also kloniert und wir wissen heute sind zumindest 120 humane Papillomviren komplett identifiziert. Wir wissen heute auch, dass 100% der Zervixkarzinome durch HPV bedingt sind. Das war einige Zeit lang, wurde das zum Beispiel von den Epidemiologen negiert oder diese Aussage verweigert. Das hat aus Gründen von Missklassifikation aufgrund von fehlerhaften Tests. Wir wissen heute, dass nicht nur das Zervixkarzinom, sondern auch andere Karzinome zumindest teilweise durch HPV bedingt sind. Die meisten Analkarzinome, Oropharynxkarzinome, Larynx, Vulva, Penis, Karzinome. Sie sehen hier, dass hier nur in diesen Karzinomen allerdings nur ein Teil der Karzinome HPV-bedingt sind. Vielleicht ein paar Milestones der HPV-Vakzinentwicklung. 1937 hat Schoop gezeigt, wenn er ein Tumorextrakt aus einem Cottontail-Rabbit Papillom zur Vakzinierung verwendet hat, dann konnte er Serumantikörper induzieren und die waren neutralisierend. Und die haben gegen einen kutanen Virus-Challenge, das Tier war gegen einen kutanen Virus-Challenge geschützt. Und 1994 wurde gezeigt, dass durch Formalin inaktivierte Papillomviren, das war das Canine Oral, ein orales Hunde-Papillomvirus, durch Vakzinierung mit diesen inaktivierten Virionen wurden die Nachkommen, die jungen Beagles-Hunde, gegen die natürliche Infektion geschützt. Und das war für diese Züchter wichtig, weil sonst die Tiere nicht verkauft werden konnten. Für HPV gab es leider keine natürlichen HPV-Virionen in ausreichender Menge. Und außerdem war natürlich immer die Frage, ob nicht die Anwesenheit des potenziell onkogenen viralen Genoms ein Hindernis für eine systemische Administration einer inaktivierten Vakzine darstellt. Und so war die Subunit Vaccine, also ein Totimpfstoff, eigentlich eine bevorzugte Strategie zu diesem Zeitpunkt. Und im Rahmen eines USA-Aufenthaltes konnte ich zeigen, dass ein einziges Protein in einer Zellkultur exprimiert, das L1-Hauptkapsid-Protein der Papillomviren, in der Lage ist, spontan leere Virushüllen zu bilden. Und ich habe das zuerst für das bovine Papillomvirus gezeigt und ich werde Ihnen dann auch sagen, warum das so ist. Sie haben nämlich in der Kuh, sehen Sie hier, Papillome, und wenn Sie diese aus diesen Papillomen, das ist eine sehr produktive Infektion, können Sie infektiöses Virus, Virionen, isolieren. Und mit Hilfe dieser Virionen können Sie dazu verwenden, einen Neutralisierungstest zu etablieren. Sie nehmen diese Virionen, geben das zu Mäusezellen in der Zellkulturschale, und das führt zur Infektion dieser Zellen, die Normalkontakt inhibiert sind, und zur fokalen Transformation. Sie haben also jetzt ein Testsystem, um zeigen zu können, hier haben Sie infektiöses Virus. Und wenn Sie dieses Virus vorinkubieren mit einem neutralisierenden Antikörper, dann findet diese Transformation nicht statt, weil das Virus neutralisiert, inaktiviert wurde. Also hier gab es ein Testsystem, mit dem man arbeiten konnte. Und durch Generierung von rekombinanten Baculovirus, das macht man, indem also das Gen, das L1, den L1-offenen Leserahmen in ein rekombinantes Baculovirus durch homologe Rekombination, wenn Sie wollen, integriert. Und wenn Sie das dann exprimieren, dann bekommen Sie diese leeren Virushüllen, die ich Ihnen gezeigt habe. Und wir sind nun hergegangen und haben hier Kaninchen immunisiert mit diesen leeren Virushüllen. Und da zeigte sich, dass die Antiseren, die aus dieser Kaninchen in der Lage waren, das infektiöse bovine Papillomvirus zu neutralisieren. Sie sehen hier nämlich keine Transformation der Fibroblasten. Während die Kontrollseren, zum Beispiel ein Präimmunserum, keine neutralisierende Wirkung haben. Und diese Antikörper waren von sehr hohem Titer. Sie waren nicht nur neutralisierend, sondern erreichten Titer von etwa 300.000 oder bis zu 300.000. Und was wir auch zeigen konnten, ist, dass wenn Sie diese Partikel, diese leeren Virushüllen denaturiert haben, zum Beispiel durch Aufkochen in einem Detergens, dann führt das dazu, dass die Neutralisierungskapazität dieser Partikel vollkommen verloren geht. Das heißt, die Neutralisierungsepitope, die sich auf der Oberfläche dieser Partikel befinden, sind konformationsabhängig und sie brauchen so ein Partikel. Es genügt nicht das linearisierte Protein, um diese neutralisierenden Antikörper zu induzieren. Es war nun natürlich wichtig herauszufinden, ob wir auch für HPV-16, das ist natürlich der interessanteste humane Typ, und wir waren in der Lage, auch Partikel für HPV-16 zu generieren, und Sie sehen das auf der rechten Seite. Und ich sage Ihnen später noch, oder ich sage es Ihnen vielleicht gleich, warum das bislang nicht gelungen ist. Harald Zurhausen hat in sehr großzügiger Weise das HPV-16-Genom jedem in der ganzen Welt gesandt. Aber dieses Genom war aus einem Zervixkarzinom isoliert und hier haben Sie keinen Selektionsdruck auf dem L1-Protein, weil das keine produktive Infektion ist mehr im Zervixkarzinom. Und im L1-Leserahmen war eine Punktmutation. Und wir waren, also nachdem wir herausgefunden hatten, wo diese Punktmutation liegt, waren wir dann in der Lage, ein Genom zu finden, wo die eben diese Punktmutation nicht enthielt. Und das führt dazu, dass wir auch in der Lage waren, Sie sehen das in dem oberen Panel, der Zeiger funktioniert leider, ja hier, wir waren dann in der Lage, hier HPV-16 Partikel zu generieren, und zwar mit einer Effizienz, die genauso hoch war wie die vom bovinen Typ. Um herauszufinden, ob dieser Impfstoff nun wirksam ist, muss man in ein Tiermodell gehen. Das war also das Cottontail Rabbit Papillomvirus. Wir haben für dieses leere Virushüllen erstellt. Ich habe Ihnen gesagt, die Infektion ist der Spezies spezifisch. Und wir haben also Kaninchen immunisiert mit diesen Partikeln, mit diesen Cottontail Rabbit Papillomvirus VLPs, dreimal immunisiert und dann am Rücken einen Challenge durchgeführt mit dem infektiösen Virus und haben dann nachgesehen, bekommen diese Tiere Papillome. Und wie Sie hier sehen, waren die geimpften Tiere, bekamen keine Papillome. Wir konnten auch durch passiven Serumtransfer diesen Schutz zeigen, das heißt, neutralisierende oder Serum-Antikörper nach Vakzinierung sind imstande, diesen Schutz zu bieten. Einige wenige Tiere bekamen einige wenige Papillome, die zeigten aber sehr rasch Regression, und das waren die Kontrolltiere. Die Kontrolltiere bekamen konfluierende Papillome, und die Kontrolltiere waren die, die entweder mit denaturierten VLPs immunisiert worden oder mit Heterologen, zum Beispiel bovinen VLPs oder nur dem Adjuvans alleine. Und aus dem sehen Sie, Sie sehen, dass die Kontrolltiere, manche dieser Kontrolltiere dann auch Progression zeigten zum invasiven Karzinom. Die nächste Frage, die sich stellte, kann dieser Schutz auch an der Schleimhaut erfolgen? Sie wissen, die genitale Infektion ist ja keine Hautinfektion, sondern eine Schleimhautinfektion. Und da haben wir uns eines Tiermodells bedient, und zwar das der Kuh. Sie können mit bovinen Papillomvirus eine Challenge an der Schleimhaut, am harten Gaumen durchführen, und die Tiere, die mit bovinen Papillomvirus Typ 4 VLPs immunisiert worden waren, die waren komplett gegen die Entwicklung von Papillomen nach einem Challenge geschützt, während die Kontrolltiere bekamen multiple Papillome. Das war also der erste Hinweis darauf, dass diese Vakzine auch an der Schleimhaut einen Schutz entfalten kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt war, ob eine HPV-16-Vakzine zum Beispiel, der wichtigste Typ, auch in der Lage ist, die verschiedenen Varianten von HPV-16 oder gegen die verschiedenen Varianten zu schützen. Und wir haben hier zum Beispiel eine Variante, die aus Deutschland stammt, und eine Variante, die die meisten Unterschiede auf der Oberfläche in der Aminosäure-Sequenz zeigt, die aus Sariire isoliert wurde. Und es zeigte sich, dass beide Varianten durch Vakzinierung mit dem Prototyp, mit dem sogenannten neutralisiert werden konnten. Das heißt, es war ein Hinweis darauf, dass diese Vakzine alle HPV-16-Varianten vermutlich vor allen Varianten schützen kann. Wichtig in der Vakzineentwicklung war sicher auch die Entwicklung von Tests, um nachzuweisen, ob hier neutralisierende Antikörper induziert werden. Diese Tests gab es bislang noch nicht. Einen dieser Tests haben wir selber entwickelt. Das waren also Immunoassays, wo die leeren Virushüllen an die ELISA-Platte attached wurden. Ein weiterer wurde von der Firma Merck entwickelt, der basiert auf dem Verdrängen von monoklonalen Antikörpern, die sich an diese VLPs binden, durch Serum von immunisierten Patienten. Und entscheidend für diesen zweiten Assay waren sicher Arbeiten von Neil Christensen aus Hirsche, der monoklonale neutralisierende Antikörper gegen eine Reihe von humanen Papillomviren entwickelt hat. Es gab über lange Jahre auch Diskussionen, wer hat nun wirklich diese Vakzine entwickelt. Klar ist, dass das ein schrittweiser Prozess war mit vielen Beiträgen. 1991 hat Chu und Fraser haben gezeigt, dass durch Expression von L1 und L2 von HPV-16 kleine VLPs generiert werden können. Und die haben sie als Incorrect Assembled Array of Subunits bezeichnet. 1992 hat Gim und Schlegel gezeigt, dass die L1-Expression dazu geführt hat, dass hier Proteine entstehen, die eine gewisse Konformation haben, die von neutralisierenden monoklonalen Antikörpern erkannt werden. Allerdings haben sie keine VLPs produziert, das ist uns 1992 gelungen. Wir konnten zeigen, dass diese VLPs hochdietrige, konformationsabhängige, neutralisierende Antikörper induzieren. Und 1993 konnten wir HPV-16 VLPs als Basis für die derzeitigen Vakzinen entwickeln. Und das Genom dieses HPV-16 wurde aus einem Kondylom isoliert, also eine Läsion, die produktiv ist, wo also ein Selektionsdruck auf dem L1-Protein geherrscht hat. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die mich über die Jahre im Labor begleitet haben, und Doug Lowe, John Schiller vom NCI. Und wir hatten Kollaboration oder noch immer mit Richard Roden, François Breitberg und Gerard Ors, die Kaninchenversuche durchgeführt haben, und Silvio Campo, die Kuhversuche durchgeführt haben. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich kann Ihnen aus den klinischen Studien, möchte ich nur ganz kurz streifen, da wird Ihnen Elmar Jürer mehr erzählen, aber die ganz frühen Studien, die Phase 1-Studien, wurden mit HPV-6, 11 und 16 oder 16 VLPs durchgeführt, und die konnten in einer relativ kleinen Anzahl von Patienten zeigen, dass der Impfstoff sehr sicher ist. Es gab nur geringe Side-Effects, die vor allen Dingen lokal oder als Kopfweh bestanden, und erstaunlicherweise 100% Serumkonversion mit Induktion von neutralisierenden Antikörper, und die Antikörper waren long-lasting, also haben lange angehalten, und auf Basis dieser frühen Phase 1-Studien haben dann die Firma Merck und GSK große Studien durchgeführt, von denen Sie vermutlich noch später hören werden. In diesen Studien vor allen Dingen wurde auch gezeigt, das möchte ich Ihnen kurz anreißen in diesem Dia, dass die Antikörper, dass hier hohe Antikörperspiegel nach Immunisierung generiert werden, die nach etwa 2 Jahren ein Plateau erreichen und auf diesem Plateau verharren. Und diese Antikörperspiegel sind um ein Vielfaches höher als die Antikörperspiegel, die Sie nach natürlicher Infektion bekommen. Und wir wissen heute, dass diese Vakzine nicht nur in großen Studien erfolgreich ist, sondern in Australien konnte gezeigt werden, dass 4 Jahre nach Immunisierung von einer Mehrzahl von jungen Frauen in diesem Land diese Immunisierung mit Gardasil zu einem dramatischen Rückgang der Kondylome geführt hat. Auch die heterosexuellen Männer haben von dieser Vakzine profitiert. Wir nennen das Herdenimmunität, während die homosexuellen Männer davon nicht profitiert haben. Die heptavalente Vakzine, wir erwarten uns, die nun in klinischen Studien ist. Elmar Jürer wird Ihnen sicher mehr davon erzählen, das möchte ich vielleicht übergehen. Und ich glaube, ich habe schon überzogen, und ich werde hier meinen Vortrag beenden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.